in der Phase der Einleitung, wo Paulus einfach die geistlichen Hintergründe erklärt. Und wir kommen jetzt zu einem der großen Abschnitte, wo er erklärt, was es mit dem Gericht Gottes und mit dem Zorn Gottes auf sich hat. Und zwar, er listet hier letztendlich auf das Verhältnis von Gott zu der Sünde, zum Sünder und auch wie Gott reagiert. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Ich denke, bei solchen Themen spielt es keine Rolle, was man denkt als Mensch, was man sich selber vorsetzt, wie Gott reagieren sollte, sondern es spielt nur eine Rolle, wie Gott wirklich reagieren wird. Und das können wir nur erfassen, wenn man in der Schrift lesen, wie Gott sich selber verbat über zu diesen Dingen stellt, was er hier tut. Ich lese uns Römer 1, 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Jetzt sagt die Bibel hier etwas. Man redet ja in der Welt sehr viel vom lieben Gott. Aber die Bibel kennt den Ausdruck lieber Gott gar nicht. Sondern die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Aber gleichzeitig sagt sie, Gott ist heilig. Und hier sagt sie was, Gott ist zornig. Das heißt, dass Gott zornig ist, ist eine absolute Realität. Die Bibel sagt hier, der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel her. Das heißt, vom Himmel her praktisch offenbart Gott seinen Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit dieses, ich sage es mal, verderbter Menschengeschlechtes. Das ist eine Realität. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Die Bibel sagt, der Zorn Gottes ist eine Realität. Ich möchte heute untersuchen, was mit diesem Zorn Gottes auf sich hat. Dass wir verstehen, was der Paulus hier meint, bevor man dann letztendlich in die Tiefe geht, um die Reaktionen zu zeigen, warum Gott zum Beispiel manche Dinge so straft, warum Gott manche Dinge zulässt. Wisst ihr, wir haben hier in der Offenbarung, wir haben ja vorher von der Offenbarung gehört, wir haben dort so ein paar, ich sag's mal, undefinierte, also nicht genannte Gerichte, die sogenannte Donnergerichte. Und wir haben hier eine hochinteressante Entwicklung. Wir haben in letzter Zeit über die Jahre weltweite Gerichte gehabt, wo man gar nicht einordnen konnte. Wir haben zum Beispiel AIDS, die Strafe für Hurerei. Wir haben BSE, wir haben überall Gerichte, die die ganze Erde erfassen mit einem Schlag. Das heißt, Gott beginnt jetzt die Erde zu strafen. Und das kann man nur verstehen, wenn man den Zorn Gottes ernst nimmt und auch begreift, wie Gott handelt. Man denkt ja immer, Gott tut nichts, Gott macht nichts. Und die Bibel sagt, der Gottlose sagt letztendlich, Gott guckt zu und wird nichts tun. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Zorn Gottes ist eine Realität und er wird handeln. Und um das zu verstehen, was hier der Paulus auch sagt, müssen wir ein paar Dinge untersuchen. Und zwar, es gibt verschiedene Arten des Zornes Gottes. Es gibt zum Beispiel diesen Zorn, den der Römerbrief hier beschreibt. Das ist ein gegenwärtiger Zorn. Das ist der Zorn, den Gott generell auf jede Form der Sünde hat. Es gibt aber noch was Zweites, nämlich einen zukünftigen Zorn. Und wenn man zuerst den gegenwärtigen Zorn, der Realität ist, der immer da ist, der schweigt nie, der Zorn ist immer da, das sieht man in Psalm 7, Vers 12. Und zwar, wenn man hier dann das einfach, wie es geschrieben steht, aufnehmet, dann sagt uns hier die Bibel, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das heißt, der Zorn Gottes ist gegenwärtig, er ist täglich da. Von seiner Heiligkeit, von seiner Funktion als Weltenrichter her, ist Gott zornig auf Sünde. Das ist einfach Tatsache. Und dieser Zorn, der ist nicht irgendwie zukünftig, sondern der ist gegenwärtig, der ist immer da. Das ist Realität, der brennt, der lodert. Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wilhelm Busch hat nicht umsonst zu den Leuten gesagt, wenn sie mit ihm diskutieren wollten, kam mal ein Reporter zu ihm, wollte auch diskutieren über das Recht Gottes, und der Wilhelm Busch war ein weiser Mann von Gott her. Er hat ihm nur eins gefragt. Er hat gesagt, bevor wir weiter diskutieren, habe ich eine Frage. Haben Sie jemals Angst gehabt vom lebendigen Gott, vor seinem Zorn? Und er hat gesagt, nee. Hat der Wilhelm Busch gesagt, das Gespräch beendet, mit Ihnen rede ich gar nicht. Ich sage, es ist völlig sinnlos, mit Ihnen zu reden, wenn das nicht klar ist, dass es ein lebendiger Gott gibt, der zornig ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch geistlich, dass man versteht, was in dieser Welt passiert. Mit das erste, wirklich alles umfassende Zorngericht ist 1. Mose 6, die Sintflut. Ich lese ab Vers 1. Als sich aber die Menschen zu mehren begangen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von all denjenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. Das ist also praktisch, sind Engel. Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, dass auch er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Die Riesen waren auf Erden in jenen Tagen, und zwar darauf hin, dass die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von alters her berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles gebildete Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und jetzt erklärt die Bibel, was Gott tut. Und der Herr sprach, das ist jetzt die Folge seines Zorns, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis auf das Vieh, bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das heißt, Gott hat hier einen aktiven Zorn und er sagt, ich werde handeln. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gott handelt in seinem Zorn. Er handelt nicht immer, wenn wir denken. Er hat hier vermutlich, das steht so nicht eindeutig erfassbar, aber er hat hier über 100 Jahre gewartet. Einfach gewartet. Aber dann kam der Zorn. Irgendwann handelt er in seinem Zorn. Der Zorn ist gegenwärtig und irgendwann ist das Maß überschritten und dann handelt er. Hier sagt er ganz klar, die Bösartigkeit des Menschen hat eine Grenze überschritten. Und ich behaupte, dass das in der Endzeit wieder der Fall ist. Wir haben auch eine Grenze der Boshaftigkeit überschritten. Und irgendwann kommt das Gericht. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das war immer so. Jetzt erklärt er ab Vers 17, denn sieh, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen und alles Fleisch, das müssen wir wieder vorher lesen, nämlich das verderbt war. Und alles Fleisch, letztendlich, das lebendigen Oden hat, in sich hat, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Das heißt, das Gericht Gottes hat bewirkt. Ich weiß nicht, wie die Erdbevölkerung zu der Zeit war, aber jetzt müssen wir einfach mal festhalten, dass alle Menschen außer 8 Stück sterben mussten. Wenn das Gericht Gottes wirklich einsetzt, dann sterben in der Regel viele. Wenn Gott wirklich richtet, dann gibt es Tote. Dann ist wirklich so, dann löscht Gott die Menschen aus, gnadenlos. Man könnte es jetzt nachweisen. Ich habe heute ein interessantes Büchlein gelesen von dem Werner Penatsky, wo er beschreibt das Verhältnis von Israel, von den Heiden und vom Zorn Gottes. Wo er einfach beschreibt, wie man nachweisen kann, immer wenn die Menschen bestimmte Sünde begangen haben, wie dann das Gericht hinterher kam. Wie zum Beispiel Präsidenten sich gegen Israel gestellt haben oder Präsidenten letztendlich sich gegen das Volk Gottes gestellt haben, irgendwas, kurz darauf sind sie weg. Wie Gott einfach handelt, wie Gott richtet. Und hier sieht man bei der Sündflut, das war eine Vernichtung, wie sie kein zweite bisher gab auf dieser Erde wahrscheinlich, wenn man jetzt mal so die Weltbevölkerung sieht, bis auf 8 Stück. Alle vernichtet, alle ausgelöscht. 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sprach, das Geschreiber Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie wirklich ganz nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und dann sagt Gott ganz klar, er wird sie vernichten. Und jetzt guckt mal her, wer wird gerettet in Sodom? Nur Lot und seine Töchter, selbst die Schwiegersöhne, alles andere geht unter in diesem Gericht. Nur ein Teil der Familie Lots wird gerettet. Und wenn man das einmal sieht, da passiert wieder das Gleiche. Wenn das Gericht Gottes geschieht, und das heißt dann in Kapitel 19, Vers 13, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, sie zu verderben. Und jetzt warnt er sie wieder und sagt, macht euch auf, weg von diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Mach dich auf, nimm dein Weib und deine beiden Töchter, die vorhanden sind, damit du nicht in der Missetat dieser Stadt umkommst. Das muss man einfach mal ganz nüchtern sehen. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber Gott wartet mit seinem Zorn ganz lang. Aber wenn dann der Zorn kommt, dann kommt er absolut brachial über die Sünde. Siehe Sintflut, alle tot bis auf 8. Siehe Sodom und Gomorra, alle tot bis auf einen kleinen Teil von Lots Familie. Alle tot, die sind alle gestorben. Das müssen wir einfach sehen. Gottes Zorn ist eine Realität. Und wir haben aus Gott, ich sage es mal vorsichtig, wir haben mit Gott gespielt, indem wir ein Gottesbild geschaffen haben, wo Gott ja gar nicht so gefährlich ist. Wo es ja gar nicht gefährlich ist für einen Menschen, sich gegen Gott zu stellen. Aber die Bibel lehrt was völlig anderes. Sie sagt, wenn man sich gegen Gott stellt, spielt man mit seinem irdischen Leben und mit seinem ewigen Leben. Gegen Gott sich zu stellen, ist tödlich, weil Gott nämlich zornig ist. Das müssen wir einfach feststellen. Und Gott handelt dann auch entsprechend, und zwar in jeder Beziehung, das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Und zwar in 2. Mose 22, 18 bis 24, eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. Wer beim Vieh liegt, soll des Todes sterben. Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll in den Bann getan werden. Und er sagt jetzt hier, wenn man weiterliest, bis Vers 24, und es wird alsdann mein Zorn ergrimmen, dass ich euch mit dem Schwerte umbringe, damit eure Weiber zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Und zwar, Gott geht dann in seinem Strafgericht so vor, dass er alles, was mir in humanistischer Schonung eigentlich erwartet von Gott, dass er das wegwischt. Er bringt dann wirklich die Leute um, dass Witwe und Waise entsteht. Und wenn es auf die Spitze geht, das sieht man in der Geschichte, dann löscht er auch Kinder und Frauen aus. Und zwar in seinem Zorn. Und das zu leugnen, heißt der lebendige Gott völlig zu misszuverstehen. Man missversteht Gott vollständig, wenn man das nicht begreift, dass Gott aktiv zornig über Sünde ist. Und alles andere ist ein humanistisches Evangelium, hat die Bibel nie gelehrt. Haben auch die klaren Gläubigen nie gelehrt, so ein Evangelium. Sonst haben sie immer gewusst, dass es schrecklich ist. So wie es im Hebräerbrief steht, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dass, wenn Gott in seinem Zorn handelt, dass das schrecklich und furchtbar sein wird. Dass es keinen Flieher gibt vor diesem Zorn Gottes. 4. Mose 12, 1. Miriam aber und Aaron redeten wider Mose. Sie redet gegen den von Gott Bestätigten. Vers 9, und der Zorn des Herrn entbrannte über sie, und er ging, und die Wolke wich von der Hütte. Und siehe, da ward Miriam aussätzig wie Schnee. Ist euch aufgefallen, dass hier die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, weicht wegen Sünde? Wenn Gott zornig ist, geht die Herrlichkeit weg, und die Sünde wird offenbar wie bei Miriam, dass der Letzte sieht, dass Sünde da ist. Das heißt, Gott handelt in seinem Zorn. Wir glauben immer, dass Gott fünfe gerade sein lässt. Aber die Bibel sagt ganz klar, er handelt. Er handelt selbst seinen Leuten, Miriam und Aaron. Und hier die Miriam, die Frau, wird aussätzig. Es war das Todesurteil, es war furchtbar. Und hätte hier letztendlich ihr Bruder Mose nicht Fürbitte getan und hätte hier Gott sich nicht erbarmt, ich weiß nicht, was passiert wäre. Wisst ihr, das sieht man ganz einfach. Gott handelt. Und es ist einfach so, man muss das nüchtern sehen, die haben damit gerechnet, und zwar von der ersten Minute her. Ihr könnt einmal das nachlesen, wenn ihr die Parallelstelle, die ich hinter habe, auch über Sodom und Gomorra, und das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Weil es ist einfach so, man muss sich mit dem vertraut machen, dass Gott ein zorniger Gott ist, ein Gott des Gerichtes und Gott, der letztendlich aktiv zornig ist. Das heißt, der handelt und der dann auch wirklich, ich sage mal so, straft, dass es nicht so eine kleine Strafe ist, sondern der straft bis zum Tod. Das muss man einfach sehen. Es ist so. Ich lese nun die Parallelstelle aus Amos 3, Vers 6. Kann man in die Posaune stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue? Ihr erinnert euch an den Turm von Siloa, wo letztendlich die Leute dann das gewusst haben, dass ein Unglück passiert. Was sagt der Herr Jesus, als sie ihn darauf ansprechen? Sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Als dann in der gleichen Begebenheit Pilatus, letztendlich, oder im gleichen Kapitel, Pilatus religiöse Leute umbringen lässt. Die Bibel sagt, er hat das Blut der Opfer mit ihrem Blut vermischt und sie umbringen lässt, sagt Herr Jesus wieder das Gleiche und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr weiterhin unter dem Zorn Gottes bleibt, dann werdet ihr genauso umkommen. Das ist brutal, ist aber so. Gott sagt es ganz klar, sein Zorn ist etwas Aktives. Richter 2,11. Und er richtet sich aktiv gegen Sünde. Da taten die Kinder Israel, was übel war vor dem Herrn, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach und den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten den Baal und den Astarten. Da grimmte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern. Das heißt, Gott beginnt immer in seinem Zorn zu handeln. Er gibt Menschen dahin, er straft sie aktiv, er tötet sie, er lässt sie krank werden, er lässt ihnen Unglück widerfahren. Er beginnt Völker letztendlich zu strafen mit allem, was man sich vorstellen kann. Und das muss man begreifen, dass Gott zornig ist. Die Alten haben noch begriffen, dass man das Angesicht Gottes bezüglich seines Zornes besänftigen muss. Und ich weiß, dass man das heute nicht mehr hören will. Man hat ein Soft-Evangelium letztendlich die Gläubigen untergeschoben. Und dieses Soft-Evangelium gibt es nicht von der Bibel her. Sondern Gott wendet sich immer den treumütigen Sündern. Er wendet sich immer denen zu, die Buße tun. Er ist immer für die, die zerbrochenen und zerschlagenen Herzen sind. Aber er widersteht immer denen, die in Sünde leben. Die offen gegen ihn sündigen. Und selbst manchmal lässt er noch in seiner Langmut jemand wieder, ich sage, er gibt ihm Raum zur Buße. Aber sobald der Mensch sich offen gegen Gott stellt und sein Zorn nicht mehr beachtet, dann fängt er an, letztendlich zu handeln. Das ist in unserer Generation eine der größten Gefahren, die ich sehe, wo plötzlich was passiert. 5. Mose 29, Vers 18. Und zwar, darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mensch oder ein Weib, ein Geschlecht oder ein Stamm unter euch seid, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet und er hingehe, den Göttern dieser Völker zu dienen. Dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage und dass keiner, wenn er die Worte dieses Fluches hört, sich dennoch in seinem Herzen glücklich preise und spreche, ich werde Frieden haben, wenn ich schon wandle in der Verstocktheit meines Herzens, so dass alsdann weggerafft würde das Getränkte mit dem Durstigen. Denn der Herr wird nicht geneigt sein, einem solchen zu vergeben, sondern alsdann wird der Herr seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einen solchen Mann. Und es werden sich auf ihn alle Flüche legen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unglück absondern, gemäß allen Flüchen des Bundes, die in dem Buche dieses Gesetzes geschrieben sind. Und wieder haben wir den gleichen Fall. Er sagt ganz klar, wenn jemand bestimmte okkulte Sünde begeht, dann wird der Zorn Gottes diesen Menschen absolut zerstören. Das ist absolut gar kein. Ist überhaupt keine Frage von der Bibel her, dass Gott so handelt. Und das muss man einfach nüchtern sehen. Das ist letztendlich das, was Gott tut. Sacharja 7, Vers 11. Jetzt verstehen wir aber, warum der Paulus in unserem Text sagt, der Zorn Gottes offenbart sich. Ja, aber hat er sich denn geoffenbart? Im Alten Testament, dort könnt ihr ganz genau sehen, wie sich der Zorn Gottes entwickelt, wie er sich offenbart, wie Gott zornig ist. Das ist genau das, was Paulus sagt. Der Zorn Gottes offenbart sich über jede Form der Gottlosigkeit. Sacharja 7,11. Aber damals wollten sie nicht aufmerken, sondern waren halsstarrig und verstopften ihre Ohren, um nicht zu hören. Und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das Gesetz nicht hören, noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist, durch die früheren Propheten gesandt hatte. Darob ward der Herr der Heerscharen heftig erzürnt. Und wie sie nicht hatten hören wollen, also rief er ebenso, spricht der Herr der Heerscharen, wollte auch ich nicht hören, als sie riefen. Und dann kommt das Gericht und dann werden sie unter die Nationen zerstreut. Wir müssen es mal ganz nüchtern sehen. Gott hat sein auserwähltes Volk nicht verschont. Wenn ihr wissen wollt, warum Auschwitz geschehen ist, natürlich war das die Sünde des Nationalsozialismus, die Sünde des deutschen Volkes, die hier mitgeholfen hat. Aber die anderen Völker haben genauso hier letztendlich verfolgt. Die Russen haben sie verfolgt, die Polen haben sie verfolgt. Der Antisemitismus ist eine Krankheit auf der ganzen Welt. Nur die Deutschen haben sich wieder hergegeben, sagen wir, das Unfassbare zu tun. Aber eines ist klar. Zugelassen hat es Gott, weil er nämlich diese ganze Strafe und Gerichte über Israel, das steht im 5. Mose 27 und 28, dass genau das über Israel kommen wird. Das hat Gott zugelassen, das war sein Zorn. Trotzdem war es die Absolutsünde, sich am Volke Gottes zu vergreifen, aber Gott hat es zugelassen. Und Gott straft oft durch andere Generationen, durch andere Nationen, aber die, die hier letztendlich sich gegen Gott und sein Volk stellen, werden trotzdem gestraft. Parallel dazu. 1. Thessalonicher 2, Abvers 15. Israel. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet würden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. Das ist aber die Herrlichkeit der Gnade Gottes, dass sein Zorn sich von seinem auserwählten Volk von Israel am Ende der Tage, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wieder wegwendet. Und dass Gott sich dann über sein Volk Israel erbarmt und der Überrest errettet, dass Israel sich an einem Tag bekehrt. Alle, die dann übrig sind bei der Wiederkunft Jesu. Aber vorher seht ihr, dass der Zorn Gottes sich auch über sein Volk geoffenbart hat. Das, was ihr über die Jahrhunderte gesehen habt in der Geschichte, war der Zorn Gottes über sein Volk. Und Gott beginnt das Gericht am Hause Gottes. Das ist gar keine Frage. Und da sieht man, wenn Paulus sagt, der Zorn Gottes ist geoffenbart. Man sieht es an Israel. Man sieht es aber nicht bloß an Israel, sondern am Handeln Gottes in der ganzen Geschichte des Alten Testamentes. Und man sieht es auch, wie Gott handelt auch im Neuen Bund, wird das nachher sehen. Und wenn man jetzt nochmals hineingeht, Lukas 21, Vers 23. Wehe aber den Schwangeren, den Stillenden in jenen Tagen. Es wird große Not im Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Lest Flavius Josephus. Lest, wie der Zorn Gottes über Israel kam, wie es furchtbar war, wie das, was prophezeit ist, auch geschehen ist, dass ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen haben. Ein furchtbarer Zorn über dieses Volk. Und wenn Gott sein auserwähltes Volk, Jeschurun, das er liebt, wenn er dieses Volk, um das er sich kümmert, das er in der Endzeit am Schluss wieder annehmen wird, wenn Gott dieses auserwählte heilige Volk so furchtbar straft in seinem Zorn, wie viel mehr wird er die gottlose Heide, nämlich uns strafen, die wir Gott ins Angesicht lästern? Müsst ihr das Hirn einschalten, um zu sehen, dass Gott hier in seiner Heiligkeit die Heide noch viel mehr strafen wird. Die Zorngerichte über die gottlose, antichristliche Welt kommen wird. Psalm 90, 7 bis 9. Ein ganz wichtiger Punkt für unser persönliches Leben. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unsere verborgenen Sünden in das Licht deines Angesichts. Denn all unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Und da sagt die Bibel, das ganze Elend unseres Lebens, auch dass unser Leben dahin galoppiert, dass es nur Ärger, Elend und Not letztendlich hat, sagt er, es kann sein, dass das durch den Zorn Gottes kommt, der uns aufreibt. Dass wir vielleicht im Wahn leben, dass alles in Ordnung ist, in Wirklichkeit ist der Zorn Gottes auf uns. Das müssen wir einfach mal nüchtern sehen. Psalm 78, 21. Ist mir doch vollkommen bewusst, dass das heute niemand mehr hören will. Ich kann das nicht verschweigen, wenn es die Bibel so deutlich sagt. Und zwar, wenn man Psalm 78, Ab 21 liest, da sehen wir wieder eher etwas. Darum, als der Herr das hörte, da wurde er entrüstet. Und Feuer entbrannte gegen Jakob. Ja, Zorn stieg auf über Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nichts auf seine Hilfe vertrauten. Das muss man wieder ganz nüchtern sehen. Gott ist empört. Ist euch das klar, dass Gott empört ist über Sünde? Gott ist empört über manche Dinge und ist zornig über manche Dinge. Und er wird irgendwann beginnen, das aktiv zu strafen. Und was für ein Wahn, was für eine Verblendung muss man haben, dass man glaubt, dass wenn wir in der Endzeit Gottes Angesicht sündigen, wir sind Hurer, Ehebrecher, wir sind Lügner, wir sind Okkultisten. Lest Offenbarung 9, 21, dann zählt er der Endzeitkatalog. Und man soll glauben, dass Gott das dieser verderbten, abgefallenen Welt durchgehen lässt? Nie im Leben. Nie. Sondern sein Zorn wird kommen. Er wird in einer ungeheuren Weise sich über diese Erde ergießen, in den Zornschalen gerichten. Gott hat immer die Sünde gestraft und Paulus sagt, er offenbart sich aktiv über alles. Es wird wieder passieren, gar keine Frage. Und da kann man nur etwas tun für sich persönlich, sich in Sicherheit bringen vor diesem Zorn Gottes. Das ist das Einzige, was man tun kann. Aber den Zorn Gottes aufhalten kann niemand. Außer es würde ein ganzes Volk Buße tun, was ja in der Regel nicht passiert. Zumindest heute nicht mehr, wenn wir den Abfall haben und nicht mehr die Erweckung. 2. 6, Vers 7. Es ist in der Vergangenheit passiert teilweise. Muss man ehrlich zugeben. Erweckung durch Wesley hat für England den Zorn abgewendet und ähnliches. Das ist die Stelle, wo sie die Bundeslade zurückbringt. Und da sieht man der religiöse Mensch. Man glaubt ja, dass Religion und Frömmigkeit rettet. Aber hier sieht man etwas. Und als sie zur Zenne Nachschons kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und Gott schlug ihn da selbst um des Frevels willen. So starb er da selbst bei der Lade Gottes. Da sieht man, Gott letztendlich akzeptiert keine Religion, sondern er akzeptiert nur seine eigene Heiligkeit. Wenn jemand da dagegen verstößt, dann muss er sterben. Das war Tatsache. Da sieht man, wie der Zorn Gottes aktiv ist. Wie das etwas ist, wo man letztendlich Angst davor haben muss. Das muss man ganz klar sagen. Vom Zorn Gottes muss man Angst haben. Der Wilhelm Busch hat sich bekehrt. Er war an der Front im Ersten Weltkrieg. Und um ihn herum sind die Menschen gestorben. Und dann hat man seinen Kameraden neben ihm erschossen. Und plötzlich war es ihm klar, wenn dich die Kugel getroffen hätte, wo wärst denn du? Das Kind aus frommem Elternhaus, das noch nicht bekehrt war. Wo wärst denn du gewesen? Und dann ist er, ich weiß nicht, war es Tage auf jeden Fall, aber ich glaube wochenlang, hat er in absolut panischer Angst, stand da vorne am Schützengraben und die Kugeln sind geflogen. Und Gott hat sich erbarmt, dass er sich bekehren durfte. Aber da war ein Mensch, der wirklich begriffen hat, was der Zorn Gottes ist. Er hat gewusst, wenn mich die Kugel trifft, ist aus. Römer 9, 22. Das ist der gegenwärtige, aktive Zorn Gottes, der ist immer da. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine große Macht kundtun wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verdorben zugerichtet sind. Das heißt, Gott in seiner Langmut lässt den Zorn, selbst wenn da letztendlich bereits Gefäße, das heißt Menschen, gerichtsreif sind, er lässt letztendlich in seiner Langmut die noch gewähren. Das heißt, der Zorn Gottes kommt nicht immer sofort, sondern er kommt meistens verzögert. Und wenn ihr Römer 1, 18, wenn wir weiterlesen, dann werden wir etwas feststellen, dass Gott Sünde und Sünder straft. Das heißt, er stellt sich gegen die Sünde und wenn der Sünder sich nicht von der Sünde entfernt, dann geht er mit der Sünde unter. Das ist keine Frage. Ich lese noch ein Stück eventuell noch weiter. Epheser 5, 5 und 6. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, dein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Und jetzt pass mal auf, was jetzt hier ganz einfach steht. Heute machen wir uns doch weiß, dass auch Menschen, die sagen, sie sind gläubig, sie können in Sünde leben und tun, was sie wollen, dann ist alles okay. Jetzt lest einfach die Bibel. Glaubt doch nicht mir, sondern glaubt doch mal ganz einfach der Bibel. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen, die vorher genannt sind, nämlich um Unzucht, Unreinigkeit, Habsucht, Götzendienerei, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nicht nur ihre Mitteilhaber, und die Bibel sagt immer wieder, wenn ihr Mitteilhaber werdet, zum Beispiel Hure Babylon, dann werdet ihr ihre Gerichte teilhaftig werden. Man kann doch jetzt nicht so tun, als wäre das alles harmlos. Das ist elend gefährlich. Der Zorn Gottes ist etwas Gefährliches. Da steht es doch ganz klar. Lasst euch nicht verführen und beschwichtigen, als wäre das nicht so schlimm. Es ist so schlimm. Offenbarung 9, 21. Ich muss aber eigentlich schon ab 20 lesen. Das sind die Endzeitsünden. Und das ist das Typische, was heute die Menschheit prägt. Aber die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. In Wirklichkeit dienen die Menschen dem Teufel. Schon mal Punkt 1. Und daraus kommen die Sünder. Sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten. Wir sind schlimmer wie das Vieh. Die Bibel sagt, dass der Mensch an und für sich wie das Vieh ist. Und wir sind noch schlimmer. Wisst ihr warum? Also es gibt ganz wenige Tierarten, die ihre eigenen Kinder killen, eiskalt. Um dieser elende Hurerei willen, die heute in dieser Welt geschieht, bringen wir Millionen von Kindern um. Wir sind ein Volk, und nicht nur bloß wir Deutsche, sondern generell die ganze Welt ist ein Volk von Mördern. Die bringt ihre eigenen Kinder um, die sind schlimmer wie das Vieh. Das ist eine Schande par excellence. Das kommt aus dieser Teufelsdienerei raus, weil nämlich der Teufel ein Mörder von Anfang an ist. Ich habe mal einen alten Prediger gehört. Da hat eine Frau ein Kind gekriegt und es war sozial sehr schwierig. Da gab es keine Indikationslösung. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann sagt der Arzt zu der Frau, Bertha hat sie geheißen, ich weiß noch wie heute das Zitat, sagt er, Bertha, du hast es auf dem Kissen, nicht auf dem Gewissen. Und das haben die Alten nur gewusst, dass man Kind auf dem Gewissen haben kann. Heute werden die Kinder eiskalt abgeschlachtet. Ein Volk von Mördern, wie es kein zweites gibt. Mordtaten, noch von ihren Zaubereien. Wir sind ein Volk von Okkultisten. Wo du hinguckst, siehst du Okkultismus, Aberglaube, Esoterik. Also es gibt fast nichts. Guck doch mal her. Egal, wo du jetzt hinguckst, auch bei der Musik, bei den Jungen, bei den Medien, findest du 666, du findest Antichristliches, du findest Teuflisches, du findest den ganzen Wust von offener Dämonie und offener Okkultismus. Horror, was du dir nur auch vorstellen kannst. Der Teufel zeigt sich inzwischen offen. Ist brutal. Masters of the Universe. Eine Dämonengestalt, die verkauft man als Kinderspielzeug. So weit sind wir. Und die Bibel sagt ganz klar, es ist letztendlich, es ist der Mörder von Anfang an, der Teufel, der es tut. Der Anbetung will. Es ist doch so eindeutig. Der Teufel ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Er will Anbetung. Der Mensch merkt es nicht. Noch von ihrer Unzucht, da steht Porneia, Hurerei jeder Beziehung. Wir sind das unmoralischste Volk, das wahrscheinlich jemals über der Erdboden ging. Wo Politiker ihr praktisch letztendlich unfassbare Gräuelsünde auch auf dem sexuellen Gebiet offen zugegeben haben. Ich sage jetzt keinen Namen, könnt euch einen Namen sagen, es ist noch nicht so lange her. Vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre her, wo das alles rauskam. Wo man halt sich sogar noch brüstet mit Sünden, wo die Unmoral Triumphe feiert, wo man letztendlich, wenn man vom Altar gelobt hat, dass man bei einer Frau sein Lebtag lang bleibt, wo man hemmungslos sich der Hurerei hingibt. Ehebruch, furchtbar. Wo die Jungen verdorbt werden von Anfang an. Wenn du heute sagst, dass die Sexualität in die Ehe gehört, dann wirst du belächelt. Hier wird eine Generation von Huren und Ehebrechern gezüchtet. Und wisst ihr, was in der Bibel steht? Hure und Ehebrecher wird Gott richten. AIDS ist eine Strafe für Sünde. Ist gar keine Frage. Strafe für Hurerei. Ist keine Frage. Wo man gar nicht überlegt, ob es da einen Impfstoff dagegen gibt. Das ist ein aktives Gericht Gottes. Die Bibel sagt, und von ihren Diebereien. Geh doch heute mal in den Laden, wenn man dir 2 Mark zu viel gibt. Ich habe jetzt vor kurzem, hat mir praktisch jemand falsch rausgegeben, habe ich es ihm zurückgegeben. Wenn du heute dein Geld zurückgibst und ehrlich bist, oder ich war auf dem Finanzamt und habe gesagt, hier Steuererklärung, ehrlich, dann sagt ein Mann zu mir, da können Sie mehr neu schreiben. Das wird nicht geprüft. Dann habe ich gesagt, Sie, sollen wir was sagen? Ich habe Ihnen doch gerade nachgewiesen, dass ich 200 Mark weniger hier hatte. Ich hatte zum Glück Jesus unser Schicksal dabei, es haben dann gegeben. Da war ich bloß rot, der war innerlich, der war fertig. Aber, nee, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Finanzbeamter versucht, mich noch so weit zu bringen, dass ich das Finanzamt betrüge. Ja, wo sind wir hingekommen? Ein Volk von Dieben und Räubern. Betrug ist heute Kavaliersdelikt. Wisst ihr, das ist Endzeit, das ist Endzeit. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, über diese Dinge kommt der Zorn Gottes. Gar keine Frage. Glaubt ihr nicht, dass da einer Ungeschorene vorkommt? Keiner. Johannes 3, der einzige Zufluchtsort. Einfach nochmals, wenn man die Leute dann sagt, entweder findest du Jesus oder bist erledigt, egal wie du heißt. Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann Vers 36, kann man sich gleich merken, 16 und 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Klare Aussage. Wenn ein Mensch sich nicht von ganzem Herzen zum Herrn Jesus bekehrt, Vergebung der Sünde empfängt, dann ist der Zorn Gottes auf ihm. Jeder nicht Bekehrte ist unter dem Zugriff des Teufels und der Zorn Gottes ist auf ihm. Und die einzige Rettung, die es überhaupt gibt, ist der Herr Jesus, da man zu ihm flieht und zu seinem Blut. Wenn man das nicht tut, ist man erledigt. Irgendwann schlägt der Zorn Gottes dann endgültig zu und dann ist es zu spät. Es gibt ein zu spät, das muss klar sein. Es gibt sogar ein absolutes zu spät. Die Rettung ist das Blut. Seht das Passahlamm 2. Mose 12. Alle, die hinter dem Blut waren, waren in Sicherheit. Alle, die nicht hinter dem Blut waren, mussten sterben gnadenlos. Jede Erstgeburt wurde getötet. Wer nicht hinter Blut war, war Kind des Todes. Aber alle Erstgeborenen, die hinter Blut waren, waren gerettet. Und so ist jetzt auch. Jeder, der zu Jesus kommt und zu seinem Blut, bei dem stillt sich der Zorn Gottes. Da ist der Zorn Gottes gestillt, aktiv. Und es passiert nichts. Jeder, der nicht zu Jesus kommt, in diesem Zustand bleibt, über dem ist der Zorn Gottes, so wie der Paulus sagt, und er ist gefährlich. Es kann jederzeit etwas passieren. Eine der größten Predigten der Kirchengeschichte hat Jonathan Edward gehalten. Der Mann war ein hochintelligenter Mann, war aber so schlecht beim Augenlicht, dass er letztendlich eine Predigt gehalten hat, die hat er so mit der Stalllaterne vorgelesen, bei schlechtem Licht. Und diese Predigt heißt, die würde man heute nicht mehr drucken, aber man druckt sie zum Glück noch, ich habe sie als Broschüre, die heißt, der Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und dann erklärt er ihnen und sagt, der Zorn Gottes ist so gewaltig über euch, dass wenn ihr zum Beispiel hier über die Erde geht, dass es gleich ist, wie wenn ihr über einen dünnen, zugefrorenen See geht. Du weißt nie, wann die Scholle bricht. Du weißt nie, wann du zusammenbrichst, wann es runtergeht. Und er sagt, wenn dann der Zorn Gottes kommt, dann wird es so sein, wie wenn ein Felsbrocken aus großer Höhe auf eine Spinnwebe trifft. Er wird sie haltlos durchschlagen. Es wird keine Gnade und letztendlich keine Rettung geben gegen diesen Zorn Gottes. Wie der Felsbrocken das Spinngewebe zerreißt und zertrümmert, so wirst du zertrümmert werden. Und dann sagt er ihnen, Eile, rette deine Seele. Komm zu Jesus, du bist erledigt. Ist gar keine Frage. Du bist verloren. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern hier wird das Zorngericht Gottes aktiv geschehen. Und das ist das, was die Bibel unser Israel gezeigt hat. Der aktive Zorn Gottes über Sünde. Das ist der gegenwärtige Zorn, der ist da. Aber jetzt gibt es natürlich noch einen zukünftigen Zorn. Das heißt, das steuert noch auf einen Höhepunkt zu. Zephania 1, 2 und folgende. Und zwar Zephania 1, Vers 2, ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen und will den Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Dann 14 bis 18. Nahe ist der große Tag des Herrn. Merkt euch den Ausdruck in der Bibel. Der Tag des Herrn. Wisst ihr, was der Tag des Herrn ist? Der wird durch die Entrückung ausgelöst. Das könnt ihr ganz genau lesen. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 ist die Entrückung. Und dann heißt es, wenn die Entrückung geschieht, dann kommt der Zorn. Dann kommt der Tag des Herrn. Die Entrückung löst den Zorn, den Tag des Herrn aus. Und das beschreibt die Bibel denen und sagt, nahe ist der große Tag des Herrn. Nahe ist der und eilends kommt er herbei. Die Stimme des Tages des Herrn. Bitter schreit er auf, der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag. Ein Tag der Angst und der Bedrängnis. Ein Tag des Ruins und der Zerstörung. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein bewölkter und finsterer Tag. Ein Tag des Posaunen und Trompetenklangs. Wieder die festen Städten und die hohen Zinnen. Ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhertappen wie die Blinden, denn dem Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut verschüttet werden, wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie zu retten vermögen am Tage des Zorns des Herrn, sondern durch das Feuer seines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden, denn in einem plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern der Erde bereiten, einen plötzlichen Untergang. Der Tag des Herrn steht bevor. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. In der Zukunft haben die Menschen nur eines zu erwarten. Zorn. Ist ein bisschen so kurzsichtig. Soziale Verbesserung. Irgendwie. Man hofft immer, dass es besser wird. Aber in Zukunft wartet der Zorn. Das ist gar nichts. Das müssen wir den Menschen sagen. Was haben wir für eine Zukunftsperspektive? Keine so schöne, nämlich der Zorn. Der Andreas hat uns vorher gelesen, Offenbarung 6. Ab Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das heißt, der Zorn ist aktiv ausgelöst, der ist da und der Tag des Herrn, der ist jetzt, hier wird es nochmal gezeigt, prophetisch, der bricht an und wenn dieser Tag kommt, dann wird es furchtbar auf dieser Erde. Kapitel 16 haben wir ja vorher schon gehört, die Zornschale-Gerichte. Und da sagt Bibel ganz einfach etwas. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und es wird furchtbar sein. Ihr müsst euch das so vorstellen. Auf der Erde ist der Antichrist, der Teufel in Menschengestalt. Die Gläubigen, der Heilige Geist ist weggenommen durch die Entrückung. Und hier auf der Erde ist letztendlich der Teufel personifiziert. Und von oben schlagen die Zorngerichte Gottes auf diese Menschen ein. Und es wird etwas furchtbar sein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und immer wieder sagt die Bibel, zum Beispiel Vers 9, Kapitel 16, und sie taten nicht Buße. Kapitel 11, sie taten nicht Buße. Sie zerbeißen sich die Zunge vor Schmerz, aber sie tun nicht Buße. Und wenn man hier sich letztendlich bewusst ist, dass so etwas Schreckliches wartet, weil der gegenwärtige Zorn auf jemand ist, wenn jetzt die Entrückung wäre und ein Mensch wäre hier und der Zorn wäre auf ihm, würde er das alles erleben und er müsste es auskosten bis zum Letzten. Drum müssen wir die Leute sagen, jetzt müsst ihr euch bekehren. Weil dieser aktive Zorn da ist, was Furchtbares. Ist was wirklich Furchtbares. Offenbarung 16, die Hure Babylon, die abgefallene Christenheit, die sich jetzt immer mehr herauskristallisiert. 16, Vers 19 bis 21. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon, der Große, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gäbe. Das heißt, Gott schenkt auch dieser verrohte und absolut abgefallene Christenheit der Becher des Zornes ein. Wie kann man hingehen mit frechem Angesicht und zu sagen, über Homosexualität sagt die Bibel nichts. AIDS ist keine Strafe für Sünde. Ich muss sagen, das ist Gott ins Angesicht gehöhnt. Es steht so glasklar alles in der Bibel, was Gott straft, dass man hier überhaupt nicht diskutieren muss. Und das wird Gott strafen. Er wird auch die Hure Babylon, die abgefallene Christenheit, bis in letzte Konsequenz wird er sie strafen. Offenbarung 19, Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heiden mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Das heißt, der Jesus wird selber nochmals den Zorn auf den Höhepunkt bringen und wird die ungläubige Heiden strafen in seinem Zorn. Und zwar in einer unvorstellbaren Weise. Das müssen wir einfach sehen. Die Endzeit ist eine Zeit des Gerichtes Gottes. Micha 5, 14. Also will ich mit Zorn und Grimm Rache üben an den Nationen, das ist das Wort für Heiden, die nicht hören wollten. Und das muss man der Menschheit sagen, wer nicht hören will, muss fühlen. Dann kommt nämlich der Zorn Gottes. Offenbarung 14, 8 bis 11. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, welche mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Heiden gedrängt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, Gott wird die, die im Antichrist anheimfallen, furchtbar quälen Tag und Nacht. Bis hinein in die Ewigkeit wird der Rauch ihrer Qual aufsteigen. Das ist einfach Realität. Sowas zu verharmlosen ist sündhaft. Absolut sündhaft. Sprüche 11, Vers 4. Es hat Gläubige gegeben, die haben dem Herrn geglaubt, wenn sie Vorsorge treiben, dann werden sie wegkommen. Es gab ein Missionswerk, das völlig, oder was Missionsfeld, wahrscheinlich kein Missionswerk, sondern so Bruderschaft, die haben immer, oder Schwesternschaft, die haben dem Herrn geglaubt, dass wenn sie einen Atombunker bauen, dass das irgendwo eine Rettung wäre. Die Bibel sagt aber ganz klar in Sprüche 11, Vers 4, Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns. Aber Gerechtigkeit errettet von Tod. Es gibt da in der Endzeit nur einen einzigen Platz, wo man sicher ist, das ist Jesus. Sei Gerechtigkeit, sei Blut. Bei Jesus ist der einzige Platz, wo ein Mensch gerettet und sicher ist. Überall, wo nicht Jesus ist, ist dieses Gericht. Wenn man nicht zu Jesus flieht, haben wir keine Chance. Das muss man einfach sehen. Die Bibel ist hier ganz nüchtern und ganz sachlich. Und dann beschreibt sie im Psalm 2, das ist der große Psalm der Endzeit, beschreibt sie nochmals die Endzeit und sagt, Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und er nicht umkommt auf den Wege, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Glückselig alle, die sich bergen bei ihm. Die Bibel hat nur eine Botschaft. Der Zorn Gottes ist aktiv und er wird ausgelöst durch bestimmte Sünder, durch bestimmte Ereignisse. Es gibt nur eine Rettung, zum Herrn Jesus zu fliehen und alles andere ist Narretei.
Man hat keine Chance, man hat wirklich keine Chance. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, mit eines der größten Kapitel über Errettung. Hier sagt die Bibel ganz nüchtern sachlich, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. In dem Moment, wie ein Mensch zum Glauben kommt, ist er gerettet vom täglichen Zorn, vom gegenwärtigen Zorn. Und Jesus Christus wird ihn selber durch seine Wiederkunft vom zukünftigen Zorn retten. Ist auch der Beweis letztendlich, dass die Entrückung vor der Auslösung des Zorns ist. Aber ich muss alle enttäuschen, die Auslösung des Zorns ist leider nicht bei Kapitel 4. Ich glaube nämlich tief, im tiefsten Herzen, dass wir bereits zwischen Kapitel 6 und 18 sind in der Offenbarung. Sondern das ist was ganz anderes. Gott rettet uns vor dem Zorn. Die Entrückung ist garantiert vor Kapitel 16 in der Offenbarung. Dort ist sie garantiert davor. Aber nicht bei Kapitel 4. Glaubt doch nicht dem Ernst, dass Gott die klarstehende Gläubige hat durchs Martyrium gehen lassen und die Wohlstandschristen hat ihm ins Angesicht lästert, dass er die ungeschoren davonkommen lässt. Gott ist nämlich gerecht, das haben die meisten vergessen. 1. Petrus 4, Vers 17. Ich bin der Letzte, der nach dem Gericht Gottes schreit, aber es ist einfach eine Realität. 1. Petrus 4, 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Haus Gottes. Denn wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Das heißt, auch der Gerechte wird nur mit Not gerettet, weil hier das Gericht, er wird hier letztendlich mit hineingenommen. Wir werden auch zu leiden haben unter diesem aktiven Zorn Gottes. Und der Gläubige wird mit Mühe und Not durch Jesu Blut gerettet. Aber der Ungläubige geht haltlos unter. Da hört die Spielerei dann auf. 2. Chroniker 19, Vers 2. Wisst ihr, manchmal kommen Gläubige zu mir und sagen, du machst uns Angst, was du uns sagst. Du musst sagen, das ist gerade recht. Wenn da einer Angst kriegt, dann ist er auf dem richtigen Weg. Wenn da keiner mehr Angst kriegt, wenn er den Zorn Gottes liest, ja, was soll er dann noch tun? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dann er sagt, du, es bedrängt mich, ich krieg Angst, ich krieg Depressionen, wenn ich das liest, sage, wenn du dann keine mehr kriegst, wenn du das liest, dann kann man dir nicht mehr helfen. Wisst ihr, das ist ja sogar von Gott gewollt, dass der Mensch Angst bekommt wegen der Sünde und wegen dem Gericht. Was sagt der Apostel? Weil der Herr zu fürchten ist, suchen wir die Menschen zu überzeugen. Weil sie wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Dann wird immer so Soft-Evangelium gepredigt, das es nicht gibt. 2. Mose 19, 2. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat. Solltest du also dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen, deswegen ist der Zorn des Herrn gegen dich entbrannt. Wer Gutes Böse nennt und Böses Gut, ist dem Herrn ein Gräuel. Merkt euch den Vers, Jesaja 5, Vers 20. Und er sagt hier, der Zorn Gottes wird Gläubige, wenn sie Gutes Böse und Böses Gut nennen. Ihr müsst normal bleiben. Was gut ist, ist gut und was böse ist böse. Kein Anseher der Person. Offenbarung 18, Vers 4, ganz wichtig. Ich hörte eine andere Stimme, die aus dem Himmel sprach, geht heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Da redet ihr über die Hure Babylon, schon Grundaussage. Wir haben uns abzusondern und zu trennen von diesen gottlosen Dingen. Wisst ihr, es ist passiert auf einem Kirchentag, ich denke es war 1975, ich weiß nicht mehr genau, ich habe das Material alles daheim. Da haben sie Nackttänze beim Abendmahl aufgeführt. Ich habe dann nachgebohrt, was das war. Selbst meine Kollegen auf der Bank, die Ungläubigen, haben hier den Kopf geschüttelt und haben gesagt, es war bloß Trikots, es war dann schlimm genug. Und ich habe dann nachgebohrt. Ich bin bis zu dem Mensch gegangen, wo den Tanz inszeniert hat, dem Choreograf, und hat sich dann rausgestellt, es waren hinduistische Tempeltänze. Es ist passiert, dass hier offener so perverse Sexualität propagiert wurde, wie sie selbst die Welt nicht kennt, dass selbst ein Weltmensch wirkt. Gleichzeitig ist eine koreanische Theologin da gewesen, die hat Geister angerufen, offener Spiritismus getrieben. Das ist Hure Babylon und Reinkultur und von dem haben wir uns zu trennen, das muss man einfach sehen. Und wer hier dabei bleibt und mitmacht bei solchen Dingen, der ist verloren unter dem Zorn Gottes. Überhaupt keine Frage, hier hat man sich abzusondern. Darum sagt er, geht aus von hier. Man muss sich innerlich von diesen Dingen vollkommen lösen, nichts mit zu tun haben. Was Gott natürlich auch tut, man sieht einmal, wie der Zorn Gottes gewirkt hat zur Zeit der Apostel. Ich bin froh, dass er heute nicht mehr so wirkt. Weh, wenn er heute so wirken würde, dann wären hier nicht mehr viele Lebende hier drin in der Gemeinde und wären überhaupt nicht mehr viele am Leben. In Apostelgeschichte 5 sieht man ganz klar, Ananias und Sapphira lügen und Gott tötet sie wegen Lüge. Das ist immer, wie ernst das Gott nimmt. Wenn ich sehe, was in der Gemeinde Jesu rumgelogen wird, Ich hab jetzt wieder einen Fall, ich muss mich beherrschen, dass ich die Leute nicht frage und sage, könnt ihr noch schlafen? Könnt ihr Mensch noch schlafen? Könnt ihr schlafen mit eurer Lügerei? Ich habe vor kurzem, ist noch nicht so lange her, habe ich zu jemandem gesagt, könnt ihr noch schlafen? Hat sie mich wirklich groß angeguckt, wieso? Ich habe gesagt, wenn ich das tun würde, was ihr tut, ich könnte nicht mehr schlafen. Ich könnte nicht mehr schlafen, ich hätte Angst vom lebendigen Gott. Jetzt kommt noch was, das ist ganz dramatisch. Gläubige. Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Dort sagt die Bibel zu Ephesus, sie wird gelobt mit allem drum und dran und sagt, du hast gearbeitet, du hast wirklich alles getan. Aber dann kommt Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wisst ihr, und man kann noch so entschieden sein, noch so schöne Formen haben und noch so orthodox sein von der Lehre vor allem her. Die Bibel sagt, wenn unser Herz nicht wirklich einmal Jesus in erster Liebe zugewandt ist, dann letztendlich wird Gott etwas tun. Er wird nämlich bei der Gemeinde der Leuchter wegrücken und das ist auch der Grund, warum dieser schreckliche Abfall geschieht in der Endzeit, weil die Menschen sich der Sünde zugewendet haben, auch die Gläubigen, und weil sie nicht mehr Gott dienen, darum rückt Gott einen Leuchter noch am anderen weg. Guckt doch mal her, wie viele sind denn noch übrig von den Gemeinden, die einmal klar stehend waren. Wisst ihr, wo wir damals aus der Pfingstbewegung raus sind? Das sind jetzt circa 15 Jahre her. Was hat es da noch Gemeinden gehabt, die glasklar standen? Guckt doch mal her, was noch übrig ist. Guck doch mal, was denn da ist. Wie sie gekippt sind. Eins noch andere. Ich habe 5 Jahre vorher gesagt, dass ein Missionswerk kippt. 5 Jahre später haben einmal Brüder angerufen und gesagt, du hast recht. Sag ich, ich war kein Prophet, sondern es ist eindeutig. Man sieht, wenn sie kippt, sie werden noch viel mehr kippen. Das heißt, dann geht Gott hin und stößt der Leuchter einfach um. Das ist die Form des Zorns gegen Gemeinden, wo Gott einfach den Leuchter umwirft. Dann ist aus. Ich war in der Türkei. Ich war in Laodicea. Ich war in Ephesus. Ich war in Smyrna. Ich war in Milet. Da haben wir die Gemeinde mal angeguckt, was übrig ist. Da müssen wir gucken, was ist übrig? Was ist noch übrig? Laodicea, siehst du wirklich Fluch. Durch und durch. Und wenn letztendlich Gläubige nicht das Heil und das Evangelium und Jesus bewahren, sondern zu der anderen Seite überlaufen, dann irgendwann in der zweiten, dritten, vierten, fünften Generation stößt Gott den Leuchter rum und dann verschwindet die Gemeinde. Denn wo blühende Gemeinde waren, ist nichts mehr. Guckt mal Frankreich, ein typisches Beispiel für den Zorn Gottes. Die Hugenotten, die wirklich Gläubige waren, haben einen entscheidenden Fehler begangen. Sie haben letztendlich zum Schwert gegriffen, obwohl die Bibel sagt, wer zum Schwert greift, wird vom Schwert umgebracht werden. Sie haben den Krieg angefangen mit den Katholiken. Was ist die Folge davon? Sie sind jämmerlich umgekommen. Sie sind genau, wie es die Bibel sagt, vom Zorn Gottes durch das Schwert hinweggerafft worden. Und jetzt guckt Frankreich, ja, da gibt es so gut wie keine evangelikale Gläubige mehr. Das ist alles ausgelöscht. Eine Folge des Gerichtes, dass Gott einen Leuchter umgestoßen hat. Das ist überhaupt keine Frage. So müsst ihr das sehen. Gott handelt konsequent auch an den Gläubigen, an die Gemeinde und stößt notfalls der Leuchter einfach um. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Ich habe immer gesagt, ich fürchte nicht so sehr, als dass Gott den Leuchter einer Gemeinde wegstößt. Wie oft habe ich schon betet? Stoß der Leuchter unserer Gemeinde nicht um. Trotz aller Versager, aller Schwachheit, aber stoß der Leuchter dieser Gemeinde nicht um. Wenn nämlich der Herr den Leuchter umstößt, dann kannst du machen, was du willst, stößt aus. Kannst du gleich einpacken. Kannst du gleich schließen, sage vorbei. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und das ist das Ziel. Gott will ja nicht, dass ein Gläubiger irgendwo mit dem Zorngericht in Berührung kommt, sondern Gott will, dass der Gläubige sich des Heils freut. Aber eines ist ganz klar, wir müssen aufpassen. Wir sind hier in der Verantwortung Gott gegenüber. Und wenn Gott seinen Zorn auslöst, dann kippt die Gemeinde um, dann fallen die Leuchter und dann ist das Zeugnis vorbei. Selbst wenn sie noch 100 Jahre bestehen bleiben, die Gemeinde. Wisst ihr, wo ich das gehört habe? Eine blühende Brüdergemeinde, blühend. Auch in Linie reingekommen, in diese menschliche Linie. Dann hat beim Brotbrecher ein Mann, ein junger Mann, ist aufgestanden, hat das Brot genommen, das Abendmahlsbrot, hat es auf den Boden geworfen, ist drauf rumgetrampelt. Ich weiß, das war eine Schwester, die daneben saß. Die hat mir angerufen, die war völlig entsetzt. Hat auf dem Brot rumtrampelt und hat gesagt, so hat man dem Herrn auch getan. Und ich kam meine erste Frage, wenn ich die Brüder kannte, und habe gesagt, was haben die alten Brüder gemacht? Nix. Nix. Wisst ihr, was denn der Herr tut? Der tut was. Dann stürzt der Leuchter. Und der stürzt, egal wo es ist. Der würde ja auch in Albstadt fallen, wenn sowas passiert und man nicht Buße tut. Wenn man Buße tut, stürzt er nicht. Ja, aber keine Buße tut, dann fällt er. Schlussgedanke. Klagelieder 3, 1 bis 8 und folgende. Und zwar, wir haben hier eine Situation. Klagelieder sagt ganz klar, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Vers 8, ob ich auch schreie und rufe, verstopft er doch die Ohren vor meinem Gebet. Es kann passieren, dass man völlig friedlos plötzlich merkt, der Zorn Gottes ist hier auf mir, auch als Gläubiger, da stimmt was nicht mehr. Ist aus, ich kann beten, was ich will, keine Gebetserhörung mehr, ich kann machen, was ich will, es passiert nichts mehr. Und dann muss man sich bewusst sein, Gott beugt auch Gläubige, die Ungläubige sowieso, durch seinen Zorn. Und dann muss man in sich gehen. Jetzt wird es genau in der Bibel erklärt, wie das geht. Vers 17, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich des Glückes vergaß. Dann verliert man den Frieden völlig. Jetzt geht die Bibel hin in Klagelieder 3, 21 und sagt, dies aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und jetzt könnt ihr das ganz durchlesen, was hier die Bibel sagt. Sie sagt, der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm fragt. Gut ist schweigend zu warten auf das Heil des Herrn. Es ist einem Manne gut, in seiner Jugend das Joch zu tragen. Junge Männer, es ist gut, wenn ihr ohne durch müsst, solange ihr jung seid. Dann werdet ihr Männer. Sonst werdet ihr was anderes. Sag lieber nicht was. Es ist gut, wenn man sich diesem Leben stellt und vor Gott beugt. Schweigend. Diese Jammergeneration, diese Motzergeneration, das ist nicht biblisch. Ein gläubigen Kreisen, sondern man muss unterdurch, man muss lernen, ein Mann zu sein. Und hier muss man auch bereit sein, letztendlich, wenn man in die Sünde gefallen ist, die Sünde zu tragen und sich vor Gott zu stellen. Und dann passiert Vers 21, dass die Gnade Gottes wieder zum Ziele kommt mit jedem. Und dann erklärt sie genau, was passiert. Vers 31, denn der Herr wird nicht ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Größe seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Aber jetzt kommt das Entscheidende, Vers 39. Das ist die Haltung, die Gott will. Das ist nämlich auch der Grund, warum du noch da bist heute, wegen der Gnade Gottes. Was beklagt sich der Mensch? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Ist euch schon aufgefallen, wie die Gläubigen sich beklagen? Die Gemeinde ist nichts, der Gläubige ist nichts, die Verkündigung fällt uns nichts, alles ist nichts. Ist alles nichts? Wisst ihr, was nichts ist? Unsere Sünde. Das Problem. Aber da beklagt sich keiner. Hast du schon mal gesehen, der jemand, der rumläuft und sagt, meine Sünde, ich elender Sünder? Gibt's auch, aber wenig. Die meisten motzen bloß rum. Was beklagt sich der Mensch? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege erforschen und durchsuchen und zum Herrn zurückkehren. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Das hast du nicht vergeben. Du hast dich im Zorn verborgen und uns verfolgt. Auch die Gläubigen, versteht's. Dann müssen wir Buße tun. Dann muss man zu Gott kommen. Wenn du als Gläubiger merkst, dass du in den Zorn Gottes hineingeraten bist, dann gibt es bloß ein Ausweg, Buße zu tun. 2. Mose 34, Vers 6 sagt, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher Tausenden Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Das heißt, Gott ist bereit zu vergeben. Er ist gnädig, barmherzig und langmütig, aber er will, dass der Mensch Buße tut. Und da kommt der nächste Vers. Sondern heimsucht der Väter Missetat in den Kindern und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Es gibt Familien, wo Gegner Gottes sind, wo Menschen sich nicht bekehren, gegen Gott sich stellen, wo dann unerklärliche Unglücke und Strafe eine ganze Familie heimsuchen. Wir haben eine Kollegin, bei der ihre ganze Verwandtschaft passiert ist die ganze Zeit. Die kam manchmal entsetzt zu mir und gesagt, was willst du? Er hat gesagt, das ist das Gericht Gottes, das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch von Unbekehrten. Gott in seiner Heiligkeit und in seinem Gericht straft bis ins vierte Glied. Wenn man seine Kinder etwas Gutes tun will, dann muss man sich bekehren. Das Beste, was man seine Kinder tun kann, dann hört nämlich der Fluch auf. Das Allerbeste, was man tun kann. Wenn man für seine Kinder sorgen will, muss man sich selber bekehren, dann hört der Fluch auf. Das ist keine Frage. Psalm 30, Vers 5. Lob singt dem Herrn, ihr seine Frommen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, aber seine Gnade lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und wenn bei mir und bei dir letztendlich das Weinen einkehrt, wenn man plötzlich Buße tut über seine eigene Sündhaftigkeit, über das, dass man Gott aus der Schule gelaufen ist, dann ist so, dann geht der Zorn Gottes wie im Fluge weg, wie im Augenblick, und die Gnade Gottes bricht wieder fürs ganze Leben durch. Und dann letztendlich bricht der Morgen, wenn der geistliche Morgen anbricht, wenn wieder die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, dann bricht der Jubel aus, dann sind die Gläubigen wieder im Zustand, wo man mit Gott etwas tun kann. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und sieh in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm. Und der Herr Jesus ist sowohl der Löwe von Juda als auch das Lamm Gottes für die Sünde. Und ich habe als Mensch in dieser Welt die Wahl, wie ich einmal Jesus begegnen will in der Zukunft. Als Lamm, das meine Sünde getragen hat, oder als Löwe, der mich richtet. Und die Wahl habe ich zu treffen. Und das muss mir klar sein, dass Gott hier mich vor Entscheidung stellt. Löwe oder Lamm, was willst du? Und Hebräer 3, Vers 7 sagt glasklar, in reindeutiger Weise, darum, wie heute der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Das ist einfach so, in dem Moment, wenn letztendlich Gott den Menschen anredet, hier meint er gläubig und ungläubig, weil es heißt in Vers 12 für die Gläubiger, hab acht ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Er mahnt in einer vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Man kann verstockt werden durch den Betrug der Sünde und dann kommt das Gericht Gottes. Und die Bibel sagt hier ganz klar, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann müssen wir Buße tun, dann müssen wir zum Lamm Gottes fliehen. Jesaja 55, 1 und folgende. Wohlan ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft Getreide, kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Vers 6, suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu seinem Gott, denn er vergibt viel. Jetzt müssen wir einfach ganz nüchtern sehen.
Gott ist bereit zu vergeben. Gott ist bereit, diesen Zorn vollständig wegzunehmen, wenn ein Mensch kommt. Aber nicht, wenn Vers 11 passiert, sie suchen alle das Ihre. Sondern wenn man Gott sucht, dann passiert es. Nicht, wenn man das Seine sucht. Nur, wenn man Gott sucht. Und zwar, solange es geht. Es gibt nämlich auch hier ein eindeutiges zu spät. Halt, es war 56,11, Entschuldigung. Es gibt hier ein eindeutiges zu spät. Und 56,12, wenn er das nur lässt, sie suchen das alle das Ihre. Das ist das, was der Paulus immer sagt, auch die Gläubigen, sie suchen alle das Ihre. Wenn man das Seine sucht, passiert nichts. Wenn man Gott sucht, dann passiert's. Sprüche 1,20 ist ein Grundsatz. Da redet Gott nochmals und zeigt auch, dass Mitte in dieser hektischen Welt es überhaupt kein Problem darstellt. Er sagt hier, die Weisheit ruft draußen laut. Die Weisheit ist der Jesus selber. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Rede. Wie lang wollt ihr Einfältigen die Einfalt lieben, ihr Spötter Lust um Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung, sieh, ich will euch meinen Geist sprudeln lassen, euch meine Worte kundtun. Das heißt, Gott lockt, Gott ruft den Sünder, Gott ruft auch den Gläubigen, der verirrt ist und sagt, komm. Jetzt heißt es aber Vers 24, darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehret, so werde ich auch eures Unglücks lachen und eurer spotten, wenn das, was ihr fürchtet, wie ein Wetter über euch kommt und euer Schicksal euch wie ein Wirbelsturm überraschen wird, wenn euch Angst und Not überfällt. Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Darum, dass sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, dass sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und für ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn ihre Verirrung bringt die Einfältigen um und ihre Sorgenlosigkeit stürzt die Toren ins Verderben. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und kein Unglück fürchten müssen. Lamm oder Löwe? Das ist die Frage bezüglich des Zornes Gottes. Lamm oder Löwe? Das muss sich der Mensch überlegen. Er kann wählen. Offenbarung 7, Vers 14. Dort sind die wahren Gläubigen. Dort darf er einen Blick werfen ins Totenreich. In der Hades ist Paradies. Und er sagt hier, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem heiligen Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dursten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist das, was Blut Jesu bewirkt. Wenn ein Gläubiger gewaschen ist im Blut des Lammes, seine Kleider helle macht, dann kommt der ganze Trost Gottes, dann kommt der ganze Segen Gottes, dann weicht dieser Fluch spurlos vom Gläubiger. Dann letztendlich auch von jedem Mensch. Wenn sich dann jemand so bekehrt, dann kriegt er Ruhe für seine Seele. Und dann kann er hier befriedigt auf dieser Erde leben. Aber was muss der Mensch tun? Der Ungläubige sowieso, aber auch der Gläubige, der hat merkt, dass er unter dem Zorn ist. Jeremia 4, Vers 3. Denn also spricht der Herr zu den Männern von Juda und Jerusalem, pflüget einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen, beschneidet euch dem Herrn und beseitigt die Vorhaut eures Herzens. Ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbreche wie ein Feuer, das niemand löschen kann um eurer schlechten Handlungen willen. Der Zorn Gottes ist wie ein Asbestfeuer, das niemand mehr löschen kann. Es sei denn, man pflegt den Neubruch in seinem Herzen und birgt sich beim Herrn Jesus und kommt zu ihm und kommt zu seinem Blut. Dann ist Friede. Wisst ihr, und dieser Zorn, jetzt müsst ihr wieder zurückgehen zu unserem Römer 1. Diesen Zorn meint der Paulus, wenn er sagt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und über den Zorn redet er. Und der Zorn ist da und entweder berge ich mich bei Jesus, beim Lamm oder der Löwe wird kommen am Schluss. Und jetzt werden wir nachher, so Gott will, weitersehen, wie sich das auswirkt, wie der verstockte Sünder dann letztendlich dahingegeben wird von Gott und wie das schlimmste Gericht, das überhaupt ist bei Gott, dass er uns in Ruhe lässt, dass er uns tun lässt, was wir wollen, dann brechen wir zusammen. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich möchte einfach danken von ganzem Herzen, dass in all unserer Verkehrtheit, auch als Gläubige in unserer Sündhaftigkeit, es dein Blut ist, das uns vom Zorn des Vaters rettet. Und ich danke dir, dass du uns erlöst hast, dass du uns getragen hast bis zur Stunde und dass das, was der Vater uns sagt, dass er langmütig und geduldig ist, dass das nur aufgrund deines Blutes geschieht. Erbarm dich unser, wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gerettet ist, so erbarm dich seiner. Wenn Gläubige in unserer Mitte sind, die letztendlich merken, dass der Zorn da ist, dann gib Gnade zur Buße. Lass uns alle unsere Herzen zu dir erheben, nicht unsere Kleider zerreißen, sondern unsere Herzen, auf dass wir gewaschen sind im Blut des Lammes und dass du mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.